Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, ich heiße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Willkommen. Wir feiern ihn im Namen unseres dreieinigen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Ich freue mich, dass wir heute Morgen im Rahmen unserer Frauenfreizeit mit zahlreichen Gästen oder soll ich sagen lieber Freunden aus der Umgebung gemeinsam den Gottesdienst feiern können. Ja, wir haben ja als ganz großes Thema über den Frieden Gottes, den Frieden, den Jesus uns schenkt, nachgedacht und ganz unter ganz verschiedenen Aspekten und Themen das behandelt. Und mein Thema ist Ebbes, naja, ist auf mich gefallen. Ich habe dann gehorsam gesagt, ja, das mache ich. Das Thema heißt nämlich Friede im Kampf, im Krieg, im Streit der Welt. Ja, da wollen wir mal gucken, was unser Herr uns da sagen möchte. Ja, aber ich grüße Sie mit dem Wochenspruch. Da sagt Jesus von sich selbst, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und dieser Hirte ist es auch, der uns zum Ruheplatz am Wasser führt, wo erfrischendes Wasser ist. Und das will er auch heute Morgen uns schenken. Was für ein wunderbares Geschenk hat er uns gemacht. Bevor wir beten, lese ich noch einen Bibeltext zum Thema, den ich auch an gegebener Stelle ansprechen werde. Da schreibt der Apostel Paulus in Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Herr Jesus Christus, du weißt, was uns im tiefsten Herzen bewegt, was noch in unseren Gedanken rumschwirrt. Danke, dass du uns jetzt zur Ruhe bringen kannst und dass wir dir auch jetzt in einem ganz persönlichen, stillen Gebet sagen dürfen, was uns betrifft und belastet oder auch erfreut. Herr Jesus, hab Dank, dass du unser Gebet hörst und erhörst und dass du uns aus deiner unendlichen Fülle heute Morgen beschenkst und segnest, tröstest, ermahnst, aufrichtest und ermutigst. Vielen Dank dafür. Amen. Wir alle sind wohl entsetzt gewesen und wahrscheinlich immer noch, dass es in Europa wieder Krieg gegeben hat. Nachdem man 1989-90, so bei der Wende, die friedliche Revolution in der DDR mitgemacht hat, da träumte man von einem dauerhaften Frieden. Manche meinten, jetzt nur noch Palmenpflanzen zu brauchen, um Palmwedel für Friedensbekundungen zu haben, da es Krieg ja wohl jetzt nicht mehr geben würde. Fakt ist aber, wir wurden in den vergangenen 34 Jahren mit einer Unmenge oder seit dieser friedlichen Revolution mit einer Unmenge bewaffneter Konflikte konfrontiert. Das geht aus dem Global Peace Index hervor, der Denkfabrik für das Institut für Wirtschaft und Frieden. Allein in Äthiopien kamen 2022 im Tigray-Konflikt 100.000 Menschen ums Leben. Mindestens doppelt so viele starben zudem durch Krankheiten, Hunger infolge der Auseinandersetzungen zwischen äthiopischen und eritreischen Regierungstruppen und den Rebellen einer gewissen Front. Dieser Krieg wird in Europa kaum wahrgenommen. Dann aber schockte am 24. Februar 2022 der russische Überfall auf die Ukraine die westliche Welt. Die Welt wurde dem Global Peace Index zufolge im Jahr 2022 zum 9. Mal in Folge weniger friedlich. In 79 Ländern verzeichneten die Experten eine Zunahme von Konflikten, unter anderem in Äthiopien, Myanmar, der Ukraine, Israel und Südafrika. Dann das vergangene Jahr 2023. Da waren die Spannungen zwischen China und Taiwan, der Krieg im Nahen Osten, Militärputsche in Afrika, Kämpfe im Sudan, der Bergkarabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, die riesige Flüchtlingswelle, Erdbeben. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam hat im Jahr 2023 bis kurz vor dem Jahreswechsel 19 Erdbeben mit einer Stärke von 7 oder darüber gemessen. In Indonesien, in Tonga, im Südpazifik, in der Türkei und Syrien, in Marokko. Auch in Österreich gab es 1.300 kleinere Erdbeben. Davon waren 77 für die Bevölkerung spürbar. 2023 war von Krisen geprägt, so der Tagesspiegel am Jahresanfang von diesem Jahr. Es waren im vergangenen Jahr 91 Länder in externe Konflikte verwickelt. 2008 waren es noch 58 Staaten. Und wir haben jetzt noch nicht die Terrorismusaktionen bedacht. Die Messungen des globalen Terrorismusindex für das Jahr 2024 lässt einen tief erschüttern. Burkina Faso und Israel stehen an der Spitze. Terror und Krieg sind für jeden Menschen, der darin verwickelt ist, absolut schrecklich und traumatisch. Ich persönlich bin ein Nachkriegskind, aber ich musste mich auseinandersetzen, als ich für den Religionsunterricht in der 9. Klasse Realschule die Pflichteinheit vorbereiten musste, nach Auschwitz, Juden und wir. Das war ein Hammer. Aber letztlich kann man vom grünen Tisch aus das Elend nicht wirklich nachvollziehen und erfassen. Doch warum gibt es überhaupt Kriege, Schießereien, Feindseligkeiten, Krach, Donnerwetter, Entzweiung, Tötung, Vernichtung? Woher kommen diese Kriege? Der Apostel Jakobus, er war ja ein Halbbruder von Jesus, schreibt im 4. Kapitel seines Briefes, dass die Wurzeln des Übels in Kapitel 4, wer sich das aufschreiben will, dass die Wurzeln des Übels im Herzen des Menschen liegen. Es ist die egozentrische Selbstsucht des Menschen, der das persönliche Glück auf Kosten anderer sucht und auslebt. Und Jakobus kommt dabei auch auf die Eifersucht und Streitsucht untereinander zu sprechen. Aber er benennt ebenso den Drahtzieher, der hinter dem Neid und Streit, ja hinter allem Bösen steckt. Es ist der, dort heißt es wörtlich, der Diabolos. Und das griechische Wort heißt übersetzt Durcheinanderwerfer. Manche haben das auch gebraucht, wenn es ums Ausschütten von Mist und das Hinwerfen von Lügen ging, war das auch Diabolos verbunden. Und dabei muss es nicht unbedingt handgreiflich brutal zugehen. Interessant ist, dass der Prophet Hesekiel eine Gestalt beschreibt in Kapitel 28, die über die Maßen schön, intelligent und stark war, sich jedoch irgendwann als Gegner Gottes aufstellte. Hesekiel nennt diese Gestalt Kerub. Es ist der Wortstamm des uns bekannten Begriffs Cherubim. Jene Gruppe von Engeln, die ihren Thron, ihr Zuhause direkt am Thronsitz Gottes hatten, haben. Und Satan, der Diabolos, war vermutlich der höchste aller Engel, der schönste der Schöpfung Gottes, aber er war mit seiner Position nicht zufrieden. Stattdessen wollte er selbst Gott sein. Da schreibt der Prophet Hesekiel in Kapitel 14, ich will immer höher hinaufsteigen und dem Höchsten mich gleich machen. Er wollte Gott quasi vom Thron stoßen und selber das Universum regieren. Aber nach dem Aufstand Satans und derer, die es mit ihm gehalten haben, hat Gott ihn und sie aus dem Himmel verstoßen. Und irgendwann geschah es, dass der, der sein wollte, wie Gott oder Gott sein wollte, mit genau dieser Absicht das erste Menschenpaar Adam und Eva im Garten Eden zu vereinnahmen suchte. Und dabei machte er so ganz Hählinge, sagt der Schwabe, hinten herum, heimlich, machte er Gott zum Lügner. Keineswegs werdet ihr sterben. Und die Begründung klang so plausibel. Doch sie zielte darauf, Gottes Wort zu unterwandern und den unvergleichlichen Gott hinten herum schlecht zu machen. Er gönnt euch nicht die Frucht von dem Baum der Erkenntnis. Denn ihr Genuss würde euch zu hochbegabten Menschen machen, richtig schlau, so stark, so einzigartig, so autonom, so frei und absolut intelligent, wie Gott selber ist. Ihr könnt dann nämlich unterscheiden, was richtig und falsch, was gut und was böse ist, sagte der höchste Cherub und verschwand hinter dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wohlwissend, dass er das Schneidemesser in die Vertrauensbeziehung zwischen Menschen und Gott eingebracht hatte. Wir wissen, was geschah. Das Hören und das tatsächliche Eingehen auf die Worte der Schlange, das Tun, brachte die schrecklichste Scheidung ins Haus der Welt, die Entkopplung des Menschen von der persönlichen Gemeinschaft mit Gott war vollzogen. Aber Gott, zugleich ließ der Herr auch eine ganz große Portion seiner Liebe zum Menschen walten. Die Vertreibung aus dem Garten Eden war zugleich eine Schutzmaßnahme. Gott sagte, nicht, dass der Mensch etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer von seinem Gott gelöst sein und in diesem Zustand immer von ihm getrennt sein und dadurch immer auf der Seite des Diabolos bleiben. Damit das nicht geschieht, wird einer kommen, der sein Leben dafür einsetzt, dem satanischen Zerstörer den Kopf zu zertreten. Das ist das helle Evangelium, was schon in einem, dem schlimmsten Kapitel 1. Mose 3 aufleuchtet. Der Kommende soll als der Fürst des Friedens für die Menschen da sein und ihnen ein Leben im Frieden ermöglichen. Und eines Tages kam der Fürst des Friedens, der Friedenskönig Jesus Christus, der Sohn Gottes, höchstpersönlich in das Reich dieser Welt und richtete darin das Reich Gottes auf und sagte unmissverständlich: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er legte denen, die ihr Zuhause in seinem Reich haben wollen, seine Regierungserklärung vor. Und der Ex-Zollbeamte Matthäus, den Jesus dann später ins Apostelamt einsetzte, hat sie schriftlich festgehalten und sie ist später als sogenannte Bergpredigt weltberühmt geworden. Jesus zitiert in dieser Verkündigung ständig das Alte Testament. Er spricht von den Ordnungen Gottes im Gesetz, die Frieden ermöglichen, und er spricht auch von den Ordnungen seines Reiches. Und dabei berührt er verschiedene grundlegende Bereiche des menschlichen Lebens. Jesus zeigt immer auf, was vom Menschen des Alten Testaments gefordert war, und spricht dann darüber, was für die Menschen seines Reiches gut ist. Und dabei wird eigentlich jeweils die Forderung des Alten Testaments übertroffen. Viele Leute meinen, dass die Bergpredigt ein Lebensideal ist, nach dem sie versuchen sollen zu leben. Auch viele Bereiche des Gesetzes waren übrigens sehr gut und sinnvoll durchdacht und können als Basis eines erfüllten Lebens dienen. Aber die Gesetze zeigen eigentlich auf, dass der Mensch es nicht schaffen kann, sie aus eigener Kraft wirklich komplett zu befolgen. Er ist auf die freundliche Zuwendung Gottes, auf seine Hilfe und Kraft angewiesen. Jesus sagt in seiner Predigt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, also abzuschaffen, sondern er spricht von der Erfüllung, die durch ihn selber kommt, und zwar nur durch ihn. Das heißt, der Mensch braucht also eine ganz persönliche Beziehung zum Friedenskönig selber. Und da ist zuerst mal eine Operation am Herzen fällig, sagt schon der Prophet Hesekiel, im Auftrag Gottes: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das steinerne Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Die Herzensveränderung durch Jesus ist die Chance zu einem friedevollen, von seinem Frieden erfüllten Leben, mitten im Kampf und Streit der Welt. Jesus nimmt in der Bergpredigt zu persönlichen Aspekten des Umgangs miteinander Stellung. Wenn wir im Reich Gottes leben wollen, ist das unser Maßstab. Machen wir ein Beispiel. Er greift das Gebot, du sollst nicht töten, auf. Und er vertieft es. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. So. Ich aber sage euch, schon derjenige, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Idiot, du Dämlack, ich will ja das eine Wort nicht sagen, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Oder sag mal, wie fühlst du dich, wenn dir jemand eine runterhaut, dir eine eins reinwirkt, dich nur stichelt, dich verletzt? Wie gehst du damit um? Kannst du souverän reagieren und handeln? Oh, oh. Es braucht eine Veränderung, eine Erneuerung des Herzens, um ein verändertes, ein neues Leben führen zu können, ein Leben, wie es Gott und seinem Reich des Friedens entspricht. Ein verändertes, ein neues Herz ist die Basis dafür, dass wir das Leben können. Halt mal, leben können? Jein, hm? Ich würde sagen, ja, er hat's gesagt, es geht. Aber das Ganze ist ein lebenslanger Lernprozess. Wir fallen immer wieder mal auf die Nase und dürfen es dann aber wieder einen neuen Start haben und weiterleben, wie er es sagt. Und bei einer anderen Gelegenheit sagt Jesus, haltet Frieden untereinander. Zwischen den Jüngern hat es ja auch manchmal gekracht, ja? Und dieses Wort greift Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher auf und entfaltet für unser Leben das, was es heißt, mit dem Friedenskönig Jesus unterwegs zu sein. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Ihr Lieben, weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten. Also es ist auch durchaus mal angesagt zu sagen, was Sache ist. Aber baut auch die Mutlosen auf. Helft den Schwachen. Bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott. Bemüht euch, den Menschen Gutes zu tun, miteinander Frieden zu halten. Das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus, dem Friedefürsten, doch verbunden seid. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr völlig unversehrt seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Und jetzt wird es etwas spannend. Wir wissen nicht nur um das Ziel, wir kennen aus der Bibel sogar die Abfolge der Endereignisse, bis Jesus kommt, im Zusammenhang also mit seiner Wiederkunft. Ich mache es nur ganz kurz. Es gibt eine Zeit, eine Epoche der weltweiten Jesusgemeinde. Leben wir gerade drin. Und danach eine Zeit, in der Israel volle Bedeutung gewinnt. Es gibt eine Entwicklung, die auf einen antichristlichen Weltherrscher zuläuft. Und es gibt eine Zeit von 7 Jahren, in denen sich die Endereignisse regelrecht überschlagen. Und für die Jesusgemeinde gibt's einen gigantischen Platzwechsel, die sogenannte Entrückung. Wenn die jetzt wäre und Jesus käme, würden alle, die zu ihm gehören, zack, entrückt werden. Körper wird verwandelt, dass er auch in den Himmel passt. Ja, also das ist die todfreie Heimholung durch Jesus Christus in seine ewige Herrlichkeit. Aber die Toten, die in Christus entschlafen sind, die kommen natürlich auch mit zuerst dran. Und darüber hinaus gibt es aber eine für alle Menschen noch sichtbare Wiederkunft von Jesus Christus. Dann wird er die Menschen nach seinen Maßstäben richten. Und es wird dann auch noch ein tausendjähriges Friedensreich geben, das Christus in dieser Welt aufrichten wird. Und bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wird der Diabolos mit allen seinen Agenten in den ewigen Abgrund, die ewige Verdammnis, geworfen werden. Hui. Diese Zeitabschnitte kennen wir aus der Bibel. Und wir wissen sogar, dass der Zug mit der Ankunft von Jesus Christus bereits abgefahren ist. Die Staatengründung Israels im Jahr 1948 und die Einnahme Jerusalems im Jahr 1967 spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Wir kennen eine gewisse Abfolge der Ereignisse, aber wir kennen nicht die genauen Zeitpunkte, an denen diese Ereignisse stattfinden. Anders gesagt, wir kennen den Streckenplan Gottes, aber nicht den genauen Fahrplan Gottes. Wir wissen, nach Berlin geht es zum Beispiel von Stuttgart über Heilbronn, Nürnberg bzw. Würzburg, Erfurt, Leipzig, Potsdam. Aber wir wissen nicht genau, zu welcher Zeit der Zug in den einzelnen Bahnhöfen einfährt und wie lange er an den verschiedenen Haltestationen Aufenthalt hat. Darum, lasst uns unsere Lebenszeit im Kampf der Welt, heute, morgen, übermorgen, Tag für Tag, Stunde für Stunde, eingehüllt in den Schutzmantel des Friedens Gottes und der wahrhaftigen Herzensliebe Gottes, arbeiten, leben, feiern, beten, singen, von Christus erzählen und Menschen für ihn und sein herrliches, ewiges Friedensreich gewinnen. Und wie das konkret aussehen kann, möchte ich an einem kleinen Beispiel zum Schluss verdeutlichen. Mensch, guck dir das Gedränge an. Rappelvoll stand der Bahnsteig des riesigen Frankfurter Hauptbahnhofs. Und als der Regionalzug nach Heidelberg endlich anrückte, gab es einen Ansturm, ein Gedränge und Geschubse wie auf die Mühlenkopfschanze im hessischen Willingen. Nun ja, Ferienanfang. Da geht's eben ein bisschen stürmisch zu auf der Eisenbahn. Und dann erzählt Pfarrer Wilhelm Busch von einem Erlebnis aus den 50er Jahren, das aber genauso heute stattfinden kann und stattfindet. So, mit meinen Geschwistern, sagt er, hatte ich mich in ein großes Abteil gequetscht. Jeder kennt ja die Wagen für Reisende mit Traglasten. 9 Sitzplätze, 20 Stehplätze. Unserer alten Mutter hatten wir im Eck einen Sitzplatz ergattert. Wir anderen türmten unser Gepäck auf einander und setzten uns darauf. Ja, und dann ging's los. Der Bummelzug hielt an jedem Nest. Wenn man gerade meinte, nun sei er glücklich in Fahrt, da war es schon wieder aus. Und kein Mensch wollte aussteigen. Im Gegenteil, immer mehr stiegen zu. Wir hatten das Gefühl, als reise die ganze Menschheit nach Heidelberg. Und dazu brannte die Sonne nicht schlecht auf die heißen, überfüllten Wagen. Es war schon kein Vergnügen mehr. Kein Wunder, dass die Stimmung im Abteil für Reisende mit Traglasten schlecht, ja geradezu gereizt war. Es fehlte nur noch das Streichholz, welches das Pulverfass zur Explosion brachte. Und das kam dann auch wirklich an einer Haltestelle in Gestalt einer sehr resoluten Frau, die mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm auch noch mitfahren wollte. Besetzt! Brüllte ein kraftstrotzender Mann zum Fenster hinaus. Die Frau tat, als habe sie nichts gehört.
Entschlossen riss sie die Tür auf und drängte sich herein. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass besetzt ist«, sagte der Mann scharf und drückte die Frau.
»Ich muss aber mit«, schrie sie aufgeregt und drängte sich herein. Sie hätte wohl den Kürzeren gezogen, wenn nicht der Schaffner von außen die Tür gepackt und zugepresst hätte.
»Nu ist die Heringstonne fertig«, brummelte ein alter Herr ironisch und lächelte den Muskelprotz an. Aber der wütende Mann hatte keinen Sinn für Humor. Er schimpfte lautstark und ließ seine Gereiztheit auf die Frau prasseln. Andere fielen ihm schlagfertig, munter, spritzig zu. Doch die Frau hatte den Mund am rechten Fleck. Kein Wort blieb sie schuldig. Und bald war der hitzigste Krach im Gange. Der kraftstrotzende Mann wurde vor Wut richtig blutrot, blaurot im Gesicht. Und der Krach nahm immer bedrohlichere Formen an. Man glaubt es kaum. Da stimmt auf einmal unsere Mutter mit ihrer schönen, hellen Stimme ein Lied an. Wir Kinder begreifen schnell und fallen ein. Zuerst ein wenig verlegen, aber dann klingt's aus 8 Kehlen. Geh aus, mein Herz, und suche Freude in diesem. Wahrhaftig, wir singen den Krach einfach nieder. Die Leute schauen uns erstaunt an. Jede Miene fragt, seid ihr verrückt? Aber nun sind wir schon mal dran und machen fröhlich weiter. Und das schöne Lied hat viele Strophen. Die Bäume stehen voller Laub. Da, da, da. Wirklich, jetzt gucken schon ein paar ganz schüchtern aus dem Fenster und entdecken auch, dass da draußen in sommerlicher Pracht Gottes schöne Welt liegt. Die Bächlein rauschen in dem Sand. Oh, uns selber gefällt unser Lied immer besser. Und, wie es scheint, den Leuten auch. Die meisten von ihnen schweigen jetzt wenigstens. Der Weizen wächst mit Gewalt. Des, der so schwänglich überlabt und mit so manchem gut begabt, das menschliche Gemüte. Sie rühmen die große Güte Gottes. Ach, wie schaut der Mann noch finster drein. Und wie bissig ist das Gesicht der Frau. Aber wo Gottes Lob erklingt, hält es der Teufel nicht aus. Punkt. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes Großes tun. Er weckt mir alle singen. Ja, und wie ging es nun weiter? Allmählich hellte sich die böse Miene des Mannes auf und er rückte ein ganz klein wenig beiseite. So hatte die Frau mit ihrem kleinen Kind in den Armen nun auf einmal Platz und sie guckte auch schon fröhlicher in die Welt. Wir sangen und sangen. Wir sangen die Ewigkeit in die Zeit. Und dann schließen wir unser Lied mit der ernsten Gebetsstrophe ab. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. Wir waren zu Ende. Da stand in der Ecke ein Mann auf und bot der Frau schweigend seinen Platz an. Jeder bemühte sich auf einmal, so lieb wie möglich zu sein. Und da war's nun seltsam ganz erträglich im Abteil. Alle hatten Platz genug, die überhitzte Spannung war verflogen und schließlich meinte jemand ganz schüchtern, singen Sie doch noch eins. Und so stimmten wir an, harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Das konnten viele, damals noch, ja. Erst brummten sie leise mit, bald sangen ein paar und rissen die anderen mit und schließlich sangen alle. Und so sangen wir miteinander bis Heidelberg hinauf. Welch ein Zeugnis vom Frieden mitten im Kampf und Streit der Welt. Ja, wenn es Ihnen zu Hause manchmal auch so irgendwie geht. Singen kann helfen. Singen hilft siegen. Das heißt, Gott loben und ihm danken. Ja, und wir wollen das auch abschließend tun mit einem Lied, das eigentlich ein Gebet ist. Herr, halt mich nah bei dir jeden Tag. Nummer 422. Ja, Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du Mensch geworden bist und dass du weißt, wie es bei uns zugeht, so aus ganz tiefster persönlicher Erfahrung. Und danke, dass du dein Heil gebracht hast und dass du alle diese Dummheiten und Verkehrtheiten und diese Sünden auf dich genommen hast, damit wir entlastet werden. Und dass du uns deinen Frieden geschenkt hast, Frieden mit Gott. Und darum lass uns auch immer wieder Wege und Ideen finden, wie wir deinen Frieden ganz praktisch leben können. Danke, dass du uns immer wieder aufrichtest und tröstest und ermutigst. Und alles, was uns sonst noch bewegt, fassen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir treffen uns nächstes Mal wieder zum Gottesdienst zur gewohnten Zeit hier im Saal. Gott segne Sie und behüte Sie. Und ich spreche zum Schluss noch den Segen des Herrn. Wenn Sie mögen, stehen Sie bitte auch auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.